Herr Zeuge, wie weit waren Sie von der Unfallstelle entfernt?
18,72 Meter.
Wieso wissen Sie das so genau?
Weil ich wusste, dass mich irgendein Idiot danach fragen wird.
Kurz interessiert. Der Podcast. So, liebe Hörer, willkommen zu unserer neuen Folge. Es wird diesmal für mich persönlich eine Überraschungsfolge, weil der Markus etwas vorbereitet hat und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Er hat mir jetzt vor 10 Sekunden eröffnet, dass er einen Fall kreiert hat in Jura und dass er dazu ein Urteil geschrieben hat. Und das ist ziemlich dasselbe, wie wenn ich versuchen würde, irgendein Programm zu programmieren. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich das sehr, sehr gut hinbekomme, weswegen ich jetzt gerade sehr gespannt bin, was er vorbereitet hat. Er hat mir jetzt ein Stück Papier hingelegt und mir auferlegt, das zu lesen.
Noch nicht lesen, also wir hatten ja jetzt erstmal ewig lang Pause, da kamen so ein paar Sachen dazwischen. Bei dir kam ein Jobwechsel dazwischen, bei mir kam ein Jobwechsel dazwischen. Da habe ich noch so ein Kind bekommen und bin umgezogen und alles Mögliche. Das heißt, jetzt geht's wieder voll los, jetzt auch wieder sehr regelmäßig. Und ich habe mir natürlich was sehr Besonderes überlegt für die Folge. Und der Simon bekommt jetzt einen Fall und wird ihn jetzt erstmal vorlesen. Und dann überprüfen wir, ob ich ein sehr, sehr gutes Urteil dazu geschrieben habe, was ich natürlich vermute, weil Jura kann natürlich nicht so schwer sein. Aber jetzt erstmal vorlesen.
Gut, ich dachte zwar, dass Markus das jetzt tut, aber dann lese ich mal diesen Fall vor. Okay. Simon arbeitet im Ministerium in der bayerischen Hauptstadt München. Allein schon die Formulierung ist irgendwie verstörend. Sein neuer Kollege Markus ist etwas sonderbar, nutzt für alles seinen eigenen Füller. Simon findet den Füller sehr schön und hätte auch gerne so einen. In einer Mittagspause ist Markus gerade nicht an seinem Platz und Simon ergreift die Chance und probiert den Füller aus. Dabei lässt er ihn fallen und der Füller fällt in den Aktenvernichter, wo er irreparabel zerstört wird. Als Markus zurückkehrt, kann er seinen Füller nicht finden und fragt Simon, ob er ihn gesehen hat. Dieser verneint. Eine Woche später wird Simon zu seinem Chef zitiert und ihm eröffnet, dass eine unbeteiligte Kollegin die Szene beobachtet hat und Simon gesehen hat, als er den wertvollen Füller zerstört hat. Der Füller hatte einen Wert von 9.000 Euro schwer, wiegt aber der ideelle Verlust des vom Großvater geerbten Füllers. Markus klagt auf Schadensersatz von 100.000 Euro. Punkt. Den Fall kann ich dir in einem Satz lösen. Aber ich bin gespannt.
So, das war phänomenal gut vorgelesen. Dieser hochkomplexe Fall wurde von mir natürlich bearbeitet. Ich habe ein Urteil dazu geschrieben, ohne irgendeine Ahnung zu haben, wie man Urteile formuliert. Und wir gehen das jetzt einfach mal durch. Ich zeige dir jetzt gleich das Urteil und du kannst dir das erstmal anschauen. Und Simon wird natürlich jedes Teil davon auch vorlesen, aber wir werden jetzt erstmal auf die Form eingehen. Stimmt das überhaupt? Wird so ein Urteil geschrieben? Ich habe mich ungefähr eine Minute damit auseinandergesetzt, also habe ich mir jetzt ein komplettes Jurastudium gespart. Wir werden es gleich sehen. Also Simon, hier ist das Urteil.
Also ich habe jetzt hier vom Markus sage und schreibe eine Seite Papier bekommen, wo er seine juristischen Überlegungen darlegt und es geht schon ganz interessant los, indem er einfach als Überschrift schreibt: Urteil im Fall Markus gegen Simon. Und jetzt hockt er hier dran und nickt ganz unbedarft und irgendwie hat er so ein schelmisches Grinsen im Gesicht und kann sich's gerade kaum verdrücken, weil er schon weiß, dass das alles, sag ich mal, ein sehr interessanter Einstieg wäre. Ja, also gut, ich lese mal weiter. Urteil im Fall Markus gegen Simon, Aktenzeichen, dann schreibt er XX-XXX-XX. In der Schadensersatzklage von Markus gegen Simon wird wie folgt entschieden, Doppelpunkt. Sachverhalt. Doppelpunkt. Also ich lese jetzt einfach mal vor, bevor ich es dann einfach kommentiere. Okay, also er schreibt dann, Sachverhalt Doppelpunkt. Simon hat zugegeben, den Füller von Markus, welcher einen materiellen Wert von 9.000 Euro hat, in dessen Abwesenheit benutzt und dabei irreparabel zerstört zu haben. Der Füller hat für Markus zudem einen ideellen Wert, da er von seinem Großvater geerbt wurde. Markus klagt auf einen Schadensersatz von insgesamt 100.000 Euro. Materieller Schaden. Doppelpunkt. Nach § 823 Absatz 1 BGB haftet, wer vorsätzlich oder fahrlässig das Eigentum eines anderen beschädigt. Simon ist dazu verpflichtet, Markus den materiellen Wert des Füllers zu ersetzen. Das Gericht hält den Betrag von 9.000 Euro, welcher durch Kaufbelege und Expertise belegt wurde, für angemessen. Ideeller Schaden. Das BGB sieht in § 823 Absatz 1 eine Schadensersatzpflicht für die Verletzung absoluter Rechtsgüter wie Eigentum, Gesundheit oder Freiheit vor. Ein ideeller Schaden ist demnach nicht nur in besonderen Fällen, wie etwa bei der Verletzung des Persönlichkeitsrechts, ersatzfähig. Bei einem Gegenstand wie einem Füller selbst wenn er einen ideellen Wert hat, wird in der Regel kein Schadenssatz für den ideellen Wert zugesprochen. Allerdings sollte die emotionale Bedeutung des Gegenstandes für Markus nicht ignoriert werden. Jedoch erscheint eine Forderung von 100.000 Euro in diesem Zusammenhang unverhältnismäßig hoch. Urteil. Doppelpunkt. Simon wird dazu verurteilt, Markus den materiellen Wert des Füllers, also 9.000 Euro, zu erstatten. In Bezug auf den ideellen Wert wird die Klage abgewiesen, da keine rechtliche Grundlage für eine finanzielle Entschädigung in dieser Höhe vorliegt. Beide Parteien werden dazu ermutigt, eine außergerichtliche Einigung zu finden, die den emotionalen Verlust für Markus anerkennt, ohne Simon unverhältnismäßig finanziell zu belasten. Kostenentscheidung. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, Zivilprozessordnung, wonach die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat. Da beide Parteien teilweise unterliegen, werden die Kosten anteilig verteilt. Die Kosten des Verfahrens trägt Simon zu 70% und Markus zu 30% in München, den x.x.2000xx Unterschrift des Richters.
So, wir haben einen sehr amüsierten Simon gesehen, der jetzt mal den ganzen Fall da beziehungsweise das Urteil vorgelesen hat. Und ich vermute, es ist nicht ganz so gut. Aber das werden wir jetzt gleich hören. Also erstmal von der Form her. Sieht ein Urteil irgendwie so aus?
Also als allererstes muss ich ganz klar sagen, nein, ja, weil du als allererstes mal sowas wie ein Rubrum erwarten würdest. Rubrum kennst du ja, lieber Markus, das ist ja dein Lieblingsbegriff, mit dem du ja seit Jahren um dich wirfst. Also man würde erst einmal quasi ein Urteil im Namen des Volkes irgendwo erwarten, wonach halt ein bestimmtes Gericht jetzt zuständig ist, und dann würdest du eigentlich genau halt dranstehen haben, wer klagt jetzt gegen wen. Das heißt, es würde jetzt erstmal in Sachen, dann würde kommen Markus, dann kommt deine Adresse, dann vielleicht noch deine Prozessvertretung, dann gegen Simon, wieder mit Adresse, und dann eben ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil, und dann fehlt einfach mal hier das Urteil ganz am Anfang. Also das würde gleich ganz am Anfang dann mal kommen, und danach würde dann erstmal der Sachverhalt kommen, und da wir hier im Zivilrecht tätig sind, augenscheinlich, also auch wenn sich das Ganze auch mal so ein bisschen strafrechtlich anhört, aber da wir jetzt hier im Zivilrecht sind, würde hier jetzt erstmal ein Sachvortrag von deiner Seite kommen, weil im Zivilrecht gilt erstmal die Beweispflicht. Das heißt, du müsstest jetzt eigentlich hier erstmal schildern, also dann der Kläger schildert das so und so, und dann muss man genauer herausarbeiten, welcher Vortrag ist streitig, welcher Vortrag ist unstreitig, und damit der Richter eigentlich genau weiß, um was hier überhaupt gestritten wird. Und tatsächlich ist es hier fraglich, ja, warum es diesen Rechtsstreit eigentlich überhaupt gibt, ja. Weil hier eigentlich gar nichts streitig ist in diesem Fall. Das heißt, an sich wäre ein Urteil auch gar nicht wirklich notwendig, es sei denn, es geht um diesen Schaden. Ja, also da geht es eher um die Rechtsfolge. Und in dem Fall, also würde man jetzt hier deutlich mehr, wenn dann vielleicht auch an Sachverhaltsausführungen nochmal erwarten. Und genau, also loben muss ich dich, dass du das Ding mit in Entscheidungsgründe überschreibst. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dass du auch die Anspruchsnorm gefunden hast, diesen 823 BGB, das ist auch schon mal nicht schlecht. Irgendwie, den kennst du wahrscheinlich noch von Schulzeiten, oder? Also spannend ist nur, dass du quasi hier gar nicht wirklich subsumierst, sondern einfach sofort zum Ergebnis kommst. Also man findet eigentlich diesen Ergebnissatz zuerst. Das klingt etwas willkürlich, weil normalerweise müsste man jetzt hergehen und müsste man schon rein formal diese Norm halt deutlich besser irgendwie halt darstellen. Also müsste halt sagen, Eigentum eines anderen, also wenn es jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, ein Problem wäre, Eigentum eines anderen, dann eben dieser Schaden, dann musst du vor allem auf Vorsatz oder auf Fahrlässigkeit halt eingehen, und in dem Fall würdest du wahrscheinlich viel mehr zur Fahrlässigkeit noch schreiben, und dass das eben ja ein fahrlässiges Verhalten war, und dann müsste man sich auch noch ein bisschen mehr gut mit den Rechtsfolgen auseinandersetzen. Was bedeutet das Ganze jetzt? Also sag mal so, was du geschrieben hast, ist jetzt gar nicht grundfalsch, aber es ist halt einfach so, es wirkt so, es ist so Punkt, ja. Und ich weiß nicht, ob das in der Praxis auch so wäre. Zum ideellen Schaden schreibst du am meisten. Da würde ich sagen, da hast du wahrscheinlich gegoogelt, vermute ich jetzt mal, zum ideellen Schaden nicht. Also er schüttelt gerade den Kopf. Da muss ich zugeben, dass meine Zivilrechtszeit tatsächlich schon lange zurückliegt. Aber im Normalfall ist es jetzt, sage ich mal, auch nicht falsch, was du geschrieben hast. Erstmal im ersten Teil, dass du hier keinen idealisierten Schaden irgendwie geltend machen kannst. Aber dann kommt so ein Satz, der ist ganz spannend. Da schreibst du nämlich, allerdings sollte die emotionale Bedeutung des Gegenstandes für Markus nicht ignoriert werden. Das ist halt, Entschuldigung, dass ich sagen muss, absoluter Bullshit. Also ich nehme jetzt die Freiheit, das Ganze mal zu kommentieren, auch wenn du mich nur nach der Form gefragt hast. Aber es ist spannend. Und dann kommen dann erst die Urteilsgründe zum Schluss. Und eigentlich würde man die eigentlich schon ganz am Anfang erwarten. Bei der Kostenentscheidung, das ist auch falsch, also die würde man auch am Anfang erwarten, weil die einfach Teil von diesem Gerichtstenor wäre. Aber immerhin hast du die Norm richtig gefunden. Und was auch noch fehlt, ist eine Rechtsbehelfsbelehrung zum Schluss, weil so müsste ich das Urteil jetzt praktisch akzeptieren und könnte gar nicht dagegen irgendwie Berufung einlegen. Das kann es auch nicht ganz sein.
Okay, also abgesehen von diesen formellen Dingen, dass das Urteil zuerst kommt, okay, ich habe tatsächlich noch mehrere Urteile geschrieben, da habe ich es dann tatsächlich so gemacht. Hätte ich, wenn das eine Klausur gewesen wäre, was hätte ich da bekommen?
Ja, Markus, also angesichts der Tatsache, dass dieses ganze Ding nur auf einer Seite runtergeschrieben wurde, würde ich jetzt aus meiner Korrekturerfahrung raus ein ganz klares Votum abgeben, dass die Klausur unterm Strich liegen wird, weil bei dem Fall, der jetzt rechtlich so einfach gelagert ist, muss man, sag ich mal, gucken, dass man sich irgendwie abhebt und einfach alles schön sauber darstellt. Und da ist natürlich leider, muss ich sagen, diese Formalität dann auch sehr, sehr wichtig. Und da haben wir leider unterpunktet, lieber Markus. Deswegen würde ich die Klausur als nicht bestanden werten.
Okay, das ist natürlich sehr niederschmetternd. Ich habe allerdings natürlich noch andere Fälle dabei. Und jetzt gehen wir einfach mal in den zweiten Fall, bevor ich aufkläre, um was es hier überhaupt geht. Okay, hier ist also Fall Nummer 2. Der ist ein bisschen länger, aber Simon hat eine unglaublich gute Vorleserstimme. Deswegen würde er das ganz hervorragend gleich vorlesen.
So, ich bin gespannt, was ihr mir jetzt als nächstes das hier in die Hand gedrückt hat. Ich habe wirklich keine Ahnung. Mal gucken. Also er schreibt, Martin verfügt bereits in seinem jugendlichen Alter von 17 Jahren über ein erhebliches Geldvermögen auf seinem Bankkonto und interessiert sich sehr für wirtschaftliche Sachverhalte. Angesichts der Niedrigzinsphase beschließt er, sein Vermögen in Immobilien zu investieren. Dabei ist er besonders an einem vielversprechenden Grundstück der Witwe Victoria in Nandlstadt interessiert, das einen Wert von 500.000 Euro aufweist. Martin nimmt daher Vertragsverhandlungen mit Victoria auf. Bei diesen ist stets auch Victorias Neffe Berthold anwesend. Zu Beginn der Verhandlungen erklärt Berthold im Beisein von Martin, dass er über eine jahrzehntelange Erfahrung im Immobiliengeschäft verfüge und diese einbringen möchte, um für einen wasserdichten Vertragsschluss zu sorgen. Victoria hatte den Berthold zu den Verhandlungen hinzugezogen und ihn gebeten, auf einen für sie möglichst günstigen Vertragsschluss hinzuwirken. Nachdem Martin und Victoria über einen Kaufpreis von 500.000 Euro einig geworden sind, unterzeichnen beide Teile ein von Berthold privatschriftlich aufgesetztes Vertragsdokument. Auf Martins Nachfrage hin, ob damit alles erledigt sei, antwortete an diesem Tag ziemlich zerstreute Berthold, dass der Vertrag so schon in Ordnung gehe. Martin ist angesichts der Bedeutung des Vertrags verwundert. Immerhin gehe es doch um ein Grundstück. Er glaubt dem Berthold aber, nachdem dieser erneut auf seine besondere Expertise hingewiesen hat. In den folgenden Wochen verändern sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Nandlstadt stark zum Positiven, sodass es zu einem unverhofften Anstieg der Grundstückswerte kommt. Victorias Grundstück ist nunmehr 530.000 Euro wert. Daher meldet Victoria sich noch vor Auflassung und Eintragung bei Martin und meint, sie wolle mit dem Verkauf nichts mehr zu tun haben. Den Vertrag betrachtet sie aus mehreren Gründen als hinfällig. Martin entgegnet, er habe keine Fehler gemacht, sondern sich nur auf die Aussagen des Berthold verlassen. Ohne dessen Zerstreutheit hätten Victoria und Martin die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um einen formwirksamen Vertragsschluss zu erreichen. Dies wird von Victoria auch gar nicht bestritten. Martin möchte daher nun Eigentümer des Grundstücks werden. In jedem Fall stehe ihm aber der Wertzuwachs zu. Inzwischen haben Martins Eltern vom Alleingang ihres Sohnes Wind bekommen und sind entsetzt. Sie erklären, dass sie aus erzieherischen Gründen mit Martins eigensinnigen Machenschaften keinesfalls einverstanden sind. Punkt.
Na, wie wir jetzt schon gehört haben, ist der Fall natürlich ein bisschen professioneller geschrieben als der, den ich selber formuliert habe. Den habe ich natürlich nicht selber formuliert. Der ist tatsächlich von der LMU. Das ist tatsächlich eine Aufgabe aus dem Grundkurs Zivilrecht. Und ich habe auch dazu ein Urteil verfasst, weil natürlich Martin jetzt den Wertzuwachs haben möchte und das einklagen wollte. Und ich habe es natürlich dann geurteilt, weil ich bin ein guter Richter. Und schauen wir uns das Urteil doch mal an.
Also, da hat mir der Markus jetzt mal einen zivilrechtlichen Fall vorgelegt. Und jetzt blätter ich mal weiter und dann gucke ich mal, was ich hier so verfasst hat. Das ist ganz spannend. Also, wir haben hier wieder ein sehr kurzes Urteil, das er geschrieben hat. Das ist eigentlich schon nach einer guten Seite irgendwie wieder zu Ende. Und da schreibt er, Urteil in der Rechtssache zwischen Martin XXX, vertreten durch seine Eltern, Kläger und Victoria XXX Beklagte wegen Grundstückserwerbs hat das Landgericht XXX auf die mündliche Verhandlung Verhandlung vom durch den Vorsitzenden Richter X und die Beisätze X für Recht erkannt Doppelpunkt. Die Klage wird abgewiesen. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens Gründe. Also was man hier merkt ist, ich glaube, du hast das hier einfach nur rauskopiert aus dem Internet. Jetzt schüttelt er den Kopf, aber an sich kann er mir das nicht weismachen, weil das ist nämlich, das hat er nämlich im ersten Urteil eben gerade nicht gemacht, weswegen ich stark davon ausgehe, dass er sich eben rausgesucht hat. Aber da muss man schon sagen, es wirkt auf jeden Fall besser. Es ist eine Verbesserung im Vergleich zu seinem ersten Urteil, das er verfasst hat. Genau, dann schreibt er Gründe, Doppelpunkt Sachverhalt. Der Kläger Martin, ein 17-Jähriger, der über ein erhebliches Vermögen verfügt, das wäre jetzt zum Beispiel eine Information, die wir so nicht brauchen, auf die kommt es nämlich nicht an, beabsichtigte ein Grundstück von der Beklagten Victoria für 500.000 Euro zu erwerben. Okay. Das Vertragsdokument wurde von Berthold, dem Neffen der Beklagten, erstellt und unterzeichnet. Trotz Unterzeichnung wurde keine Auflassung und Eintragung vorgenommen. Nachdem sich die Wert des Grundstücks auf 530.000 Euro erhöhte, lehnte Victoria den Verkauf ab. Martins Eltern erklärten später ihre Missbilligung des Handelns ihres Sohnes. So, und jetzt kommen wir zu seiner rechtlichen Würdigung. Da schreibt der Markus erstmal, erstens Formrichtigkeit des Grundstücks Verkaufs gemäß Paragraph 311b BGB. Da muss ich sagen, das ist gar nicht mal so schlecht, ja. Bedarf ein Vertrag, durch den sich eine Partei verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, der notariellen Beurkundung. Der zwischen Martin und Victoria geschlossene Vertrag ist nicht notariell beurkundet und daher formnichtig. Daher ist er unwirksam und kann nicht herangezogen werden, um Martins Ansprüche zu begründen. Okay. Darf ich dazu was sagen? Ja. Genau, also das Erste, was du bei einem zivilrechtlichen Urteil oder bei einer zivilrechtlichen Prüfung immer dich fragst, ist dieses Platte, wer will was von wem woraus. Das ist das kriegt man eigentlich so im ersten Semester gleich beigebracht. Und ich finde, also es ist nicht so ganz offensichtlich, aber es ist so laienhaft, sage ich mal, in die Richtung gemacht. Ja, also dir war irgendwie klar, der Vertrag muss irgendwie eine Grundlage spielen, weil nur aufgrund des Vertrags kriegt er Geld. Und deswegen würde man jetzt wahrscheinlich anfangen irgendwie mit einer Anspruchsgrundlage und die fehlt hier, da würde man jetzt wahrscheinlich einfach auf diesen Paragraphen 433 BGB, den du ja noch von deiner Schulzeit kennst, würde man hier erstmal abstellen und fragen oder hinschreiben, ob da halt ein Anspruch draus besteht in einem Satz. Ja, also besteht oder besteht nicht. Bei dem 311b BGB, da muss ich dich loben, das ist, soweit ich mich noch erinnern kann, das ist richtig, weil der eben besagt, dass so ein schwerwiegender Vertrag, wo es um solche großen, wichtigen Rechtsgüter geht, also wie Grundstücke, die kann man nicht einfach beim Bierchen irgendwo beschließen oder per Handschlag, sondern die muss man dokumentieren beim Notar, damit einfach nochmal dieses Gewicht dieses Rechtsgeschäfts vor Augen geführt wird. Also das hast du gefunden, da muss ich dich loben und sagen, das ist schon mal gut. Dann schreibst du weiter, Bertholds Rolle. Berthold hat zwar seine Expertise betont, dies entbindet Martin jedoch nicht von der eigenen Verpflichtung, sich über rechtliche Anforderungen zu informieren, insbesondere bei einem derart hohen Transaktionsvolumen. Okay, also irgendwie kann ich mit der Aussage jetzt nicht so viel anfangen, weil der erste Gedanke, den ich so hatte, ist, okay, dass dieser Berthold halt irgendwie als, ja, ich will nicht sagen, Vertreter oder Gehilfe irgendwie ausgelegt werden könnte. Ehrlicherweise habe ich jetzt nicht die Zeit gehabt, den Fall bis zum Ende zu durchdenken, aber es kann auch sein, dass dieser Berthold eigentlich überhaupt keine wirkliche Rolle spielt. Also das ist halt einfach da und da steht nur im Text, sie hatte ihn zu den Verhandlungen hinzugezogen und gebeten, auf einen möglichst günstigen Vertragsschluss hinzuwirken. Na gut, okay. Also man würde das irgendwie anders einkleiden. Ja, man würde irgendwie gucken und schreiben, ist der jetzt vielleicht irgendwie so eine Art Stellvertreter beim Rechtsgeschäft, ist dem irgendwie ein Verschulden oder ein besseres Wissen zu eigen, das man der Vertragspartnerin zuzurechnen hat. So in die Richtung würde man wahrscheinlich arbeiten und ja, also ich weiß nicht, ich kann mit dem Satz nicht so viel anfangen, aber gut. Und dann schreibst du Minderjährigkeit des Klägers, da schreibst du gemäß Paragraphen 104, 110 BGB ist ein Rechtsgeschäft, das von einem Minderjährigen ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vorgenommen wird, schwebend unwirksam, genau, da Martins Eltern im Geschäft nicht zugestimmt haben und es nicht rechtlich vorteilhaft im Sinne des Taschengeldparagraphen eingestuft werden kann, bleibt es schwebend unwirksam. Also es ist, sage ich mal, nicht professionell, hier vom Taschengeldparagraphen zu schreiben, sondern das würde man halt umgangssprachlich so nennen, das Ding in der Vorlesung, Aber ein Richter würde es jetzt so nicht in das Urteil reinschreiben. Aber immerhin, die Norm, die du gefunden hast, ist schon mal nicht falsch. Genau, der Kläger ist nämlich 17 Jahre alt und bei einem 17-Jährigen gilt halt auch, dass er minderjährig ist und deswegen für gewisse Geschäfte halt das Einverständnis seiner Eltern braucht. Und ehrlicherweise, ich meine, mich zu erinnern, dass das irgendwie ein anderer Paragraph ist. Ich meine, 1831 BGB, ich weiß es nicht mehr. Also die Hörer können jetzt gerne mal googeln, aber es gibt, glaube ich, noch einen anderen Paragraphen irgendwo im Familienrecht, in dem drin steht, dass gerade bei diesen Grundstücksverkäufen erst recht diese Einwilligung vom gesetzlichen Vertreter mit dabei sein muss. Also das habe ich noch im Kopf, auch wenn es auch schon länger her. Aber sagen wir so, ich muss dich loben, weil du zumindest erkannt hast, dass solche Geschäfte von Minderjährigen nicht so ohne weiteres gehen. Und wenn ihr ihn jetzt sehen könntet, Markus, dann würdet ihr sehen, dass er jetzt, ja, sagen wir mal, sehr selbstgerecht in seinem Stuhl sitzt und nickt und sich daran ergötzt, dass er nicht alles falsch gemacht hat, was ich eigentlich ganz nett finde. Dann schreibt er als nächstes Wertzuwachs. Ein Anspruch auf den Wertzuwachs kann nicht hergeleitet werden, da kein wirksamer Vertrag zustande kam. Okay, das ist, sagen wir mal, kürzestmöglich jetzt subsumiert. Schluss, da der Vertrag formnichtig ist und Martin beim Abschluss des Geschäfts minderjährig war und keine Zustimmung seiner Eltern hatte, kann er keine Rechte aus dem Geschäft herleiten. Daher wird die Klage abgewiesen. Ja, okay. Ich würde mal sagen, auch hier, wenn du jetzt quasi nach den Maßstäben eines Juristen korrigiert werden würdest, würde ich leider auch dir mitteilen müssen, dass die Klausur wahrscheinlich auch nicht die 4 Punkte erreichen wird, weil der Klausurersteller hier deutlich mehr erwarten würde. Also er würde wirklich wissen wollen, okay, wer will was von wem wo raus? Das heißt, du musst es zustande kommen, dieses Vertrags nochmal ein bisschen besser darstellen. Du musst mehr auf das Ergebnis hinarbeiten, also du schreibst schon, das Ergebnis ist am Ende des Tages richtig, ja, so wie du es schreibst, aber du müsstest es einfach mehr ausführen, ja, das würde man in der juristischen Klausur von dir erwarten, aber es gibt ganz gute Ansätze, wo ich sagen muss, okay, es ist gefährliches Halbwissen vorhanden.
Bevor wir jetzt da drüber sprechen, wie man diese Ergebnisse, die ich da fabriziert habe, denn nutzen kann, muss ich natürlich was gestehen, ich habe die natürlich nicht selber geschrieben, weil ich habe überhaupt keine Ahnung und natürlich hätte ich keinen einzigen dieser Paragraphen jemals gefunden. Das Ganze, ich habe diese Urteile geschrieben innerhalb von 2 Minuten ungefähr, weil ich sie einfach in ChatGPT eingegeben habe. Das heißt, ich habe die Texte, also die Aufgabe einfach nur in ChatGPT eingetippt mit dem Satz dazu, bitte verfasse ein Urteil dazu. Und das waren die Ergebnisse. Unter dem Gesichtspunkt, wie beeindruckend ist es oder wie schlecht ist es auch oder wie nutzbar sind solche Ergebnisse, wenn man ChatGPT für solche Sachen nutzt. Ich meine, jetzt so im ersten Moment würde ich sagen, okay, es wird jetzt Juristen nicht arbeitslos machen im Moment, aber es ist doch schon relativ erstaunlich, oder?
Jo, jetzt bin ich natürlich ein bisschen geschockt, was du mir jetzt gerade eröffnest und mir fällt es gar nicht so leicht, dazu Stellung zu nehmen. Aber ich würde mal sagen, einerseits spannend, was da ausgeworfen wird, weil es sind richtige Ansätze drin. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es ist noch zu wenig, was da drin steht. Also es ist einfach, es wirkt eher so ein bisschen wie hingekünstelt, also so einfach so hingeworfen und das ist einfach so zu wenig, ja, was da rauskommt, auch wenn es zum Ergebnis her stimmen mag. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn sich die KI weiterentwickelt in dieser Richtung, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Richter bald davon Gebrauch machen können. Aber ein Richter würde so ein Urteil nicht unterschreiben.
Ja, im Moment auf jeden Fall nicht. Aber das Erstaunliche finde ich ja, zumindest gibt es richtige Ansätze und das Ganze hat wirklich, das dauert halt Sekunden, ja. Das ist halt wirklich überhaupt keine Arbeit und man hat sowas da. Man muss es ja möglicherweise auch gar nicht so nutzen. Also mein Gedanke ist jetzt nicht, das Urteil an sich so zu nutzen, aber ich hätte zumindest beim zweiten Fall durchaus schon so ein Gerüst, wo ich wüsste, nach was ich vielleicht gucken könnte. Das heißt, als zumindest Student oder so würde mir das möglicherweise durchaus helfen bei irgendwelchen Hausaufgaben oder ist es dann eh so Grundwissen, was man eh hätte und es hätte keinen großen positiven Effekt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde folgende Antwort drauf geben. Es hängt davon ab, wie du den Prompt formulierst oder wie du ihn hier auch formuliert hast. Du hast ihn wahrscheinlich einfach nur eingegeben, schreib mir ein Urteil. Und in dem Fall müsste man den Prompt wahrscheinlich anders fassen und müsste ihn so formulieren, du bist praktisch ein deutscher Richter an einem meinetwegen Bayerischen Zivilgericht, du hast folgenden Fall, so und so und so, erstelle ein Urteil in der sachgerechten Form, stütze dich dabei auf alle relevanten Rechtsgrundlagen, subsumiere die Rechtsgrundlagen erschöpfend und ja, gehe auf alle relevanten entscheidungserheblichen Fragen ausreichend ein. Und es ist irgendwie so in die Richtung, würde ich das formulieren. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das Urteil schon deutlich praxisgerechter wird, dass es ausführlicher wird, weil dieser erste Prompt etwas zu oberflächlich sein wird. Ich habe Urteile gesehen, die sind so kurz tatsächlich in der Praxis, aber in dem Fall würde ich sagen, liegt es wahrscheinlich am Prompt. Das heißt, was mich jetzt persönlich interessieren würde, was passiert, wenn man genau das Ding mit einem besseren Prompt eingibt.
Deshalb werden wir das auch gleich machen. Deswegen werden wir die Aufnahme kurz unterbrechen und dann werden wir das kurz tun und dann werden wir das Ergebnis uns anschauen, wenn ein Jurist so einen Prompt verfasst, weil das ist natürlich dann auch der Knackpunkt. Ich habe das natürlich sehr naiv formuliert mit schreib mir ein Urteil. Ich habe nicht mal dazu geschrieben, dass es ein deutsches Urteil sein soll. ChatGPT ist kein deutsches Tool. Das heißt, da sind natürlich viele Infos aus aller Welt mit drin. Das heißt, da war es jetzt wahrscheinlich auch für die KI nicht notwendigerweise klar, macht es total sauber, oder ich wüsste auch gar nicht, wie ich so ein Prompt sauber machen kann, weil ich nicht die Fachbegriffe kenne. Von dem her, wenn wir uns das gleich nochmal anschauen, was passiert, wenn ein Jurist so einen Prompt verfasst und ob wir dann was bekommen, was tatsächlich verwertbar ist. So, wir haben jetzt den Prompt, beziehungsweise der Simon hat eigentlich den Prompt jetzt erstellt für den Fall mit Martin und dem Hauskauf und hat den ein bisschen gepimpt. Und ich kann den Prompt von Simon mal vorlesen. Er hat auf jeden Fall nicht tief gestapelt, wollte aus ChatGPT das Beste rausholen. Ich zitiere: Du bist der beste Richter der Bundesrepublik. Schreibe das Urteil zu diesem Fall neu und dieses Mal deutlich gründlicher. Orientiere dich dabei an Stil, Inhalt und Formalie, an Urteilen aus der Praxis. Verwende den Urteilsstil und gehe auf die problematischen rechtlichen Gesichtspunkte wie Formvorschriften, Minderjährigkeit und Vertretungsfragen genauer ein. Schließe mit einer fiktiven Rechtsbehelfsbelehrung. Das Urteil sollte länger sein als das, welches du vorher ausgeworfen hast. Also wir sind immer noch im selben Prompt wie vorher. Das heißt, der Bezug auf vorher ist das Urteil, das wir genau jetzt gerade vorher behandelt haben. Und jetzt kam eben ein neues Urteil raus. Und da würde ich wieder an den Simon übergeben, an den Fachmann. Für mich sieht es sehr ähnlich aus, aber Simon wird sagen, ob das theoretisch mal durch eine Klausur kommen würde oder ob es ein Richter so schreiben würde und was da dann jetzt tatsächlich besser ist.
Danke, Markus. Also wir haben tatsächlich ein neues Urteil jetzt bekommen von ChatGPT. Es ist ein geringfügig länger geworden. Und das Erste, was mir auffällt, ist gerade schon am Anfang, das Rubrum wirkt deutlich aufgeräumter und auch gründlicher. Das heißt nämlich hier ist in dem Rechtsstreit Martin und da heißt es vertreten durch seine Eltern, Klammer auf, Elternname, Klammer zu, Adresse, Komma, Kläger gegen, dann kommt Victoria, dann Klammer, Nachname, Adresse, Beklagte, wegen Anspruchs auf Grundstücksübertragung hat die dritte Zivilkammer des Landgerichts, dann in Klammern Ort unter dem Vorsitz des Richters am Landgericht, sogar Richtername aufgrund der mündlichen Verhandlung vom für Recht erkannt, Doppelpunkt. Also da fällt mir jetzt schon mal auf, dass hier auf jeden Fall diese Betreffzeile deutlich genauer ist, weil es eben auf den Nachnamen, auf die Adresse genauer eingeht. Es heißt nicht mehr nur wegen Grundstückserwerb, sondern wegen Anspruch auf Grundstücksübertragung, was rechtlich deutlich korrekter ist. Und sie haben auch nicht mehr geschrieben hier, oder es nicht mehr hat das Landgericht X, sondern hat die dritte Zivilkammer des Landgerichts geschrieben. Also wir haben ein genaues Gericht in einem genauen Ort. Finde ich sehr interessant. Der Tenor ist der gleiche und dann heißt es Gründe und dann nicht mehr ersten Sachverhalt, sondern A. Und dann kommt tatsächlich anders als bei dem ersten, nur da kommt jetzt ein Einleitungssatz, so wie man tatsächlich in der Klausur und in der Praxis auch immer schreiben würde. Da heißt es nämlich A. Sachverhalt, die Parteien streiten über den Anspruch auf Übertragung eines Grundstücks. Das wirkt sehr professionell, weil du halt jetzt erstmal beim Lesen weißt, um was es überhaupt geht. Das ist ziemlich gut. Dann kommt jetzt hier diese Sachverhaltsschilderung, da heißt der Kläger, Martin, minderjährig und 17 Jahre alt, hat mit der Beklagten, Viktoria einen Vertrag über den Erwerb eines Grundstücks abgeschlossen. Der Vertrag wurde privatschriftlich durch Bertholz, den Neffen der Beklagten, verfasst. Der notwendige Schritt der Auflassung und Eintragung wurde bisher nicht durchgeführt. Also da muss ich sagen, das klingt auch schon sehr professionell, weil sich dieses ChatGPT-Urteil jetzt auf die entscheidungserheblich, auf die relevanten Tatbestandsmerkmale schon mal konzentriert, weil er schon mal schreibt, ja, der ist minderjährig, das ist unbestritten, er ist 17, dann wird genau differenziert, dass es hier um einen Grundstückserwerb geht und nicht mehr so rumgeschwurbelt von dem Vertragsdokument, ja, sondern er schreibt einfach nur, der Vertrag wurde privatschriftlich halt verfasst und nimmt dann auch diese Fachbegriffe auch nochmal in den Mund mit Auflassungen eintragen und dass die bisher nicht durchgeführt wurden. Also es ist, ich würde sagen, es ist sehr knapp formuliert, aber es ist nicht falsch und etwas aufgeräumter als im ersten Urteil. Und dann heißt es zweitens B, rechtliche Erwägungen. Und genau, dann kommt tatsächlich diese Überschrift, die bleibt gleich, Formnichtigkeit des Grundstücksvertrags. Die Rechtsnorm wird jetzt genauer zitiert. Also im ersten Urteil hieß es noch gemäß § 311b. Jetzt heißt es gemäß § 311b Absatz 1 Satz 1 BGB. Und dann zitiert er diese Norm nochmal durch und schreibt, sind Verträge, durch welche jemand sich verpflichtet, ein Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, nur dann gültig, wenn sie notariell beurkundet werden. Schreibt er, der hier in Rede stehende Vertrag wurde lediglich privat schriftlich erstellt, sodass es in der erforderlichen notariellen Beurkundung fehlt. Das ist richtig, genau. Damit ist der Vertrag formnichtig und es entstehen aus ihm keine Rechte und Pflichten. Ja, genau. So kann man es sagen. Minderjährigkeit des Klägers und Vertretungsproblematik. Also eine Kritik würde ich an dem Urteil anmelden. Es kann auch sein, dass diejenigen Hörer von euch, die jetzt deutlich näher noch am Zivilrecht dran sind, ich mache jetzt seit 8 Jahren nur noch Verwaltungsrecht. Ich überlege mir noch, ob dieser Vertrag vielleicht schwebend unwirksam ist. Ja, also weil er einfach aufgrund von Formvorschriften, ja, denen nicht gerecht wurde, aber dass er vielleicht geheilt werden könnte durch eine notarielle Nachbeurkundung. Das vermisse ich jetzt ein bisschen in dem Urteil. Und dann geht er aber wieder auf die Minderjährigkeit des Klägers ein und schreibt es ein paar Zeilen mehr. Er zitiert wieder 104 FFBGB, genau. Ah ja, jetzt kommt es tatsächlich sogar. Sind Rechtsgeschehen des Minderjährigen schwebend unwirksam? Genau, sofern sie nicht lediglich rechtlich vorteilhaft sind oder mit eigenen Mitteln des Minderjährigen erfolgt sind und von dem Minderjährigen ohne einen rechtlichen Nachteil bewirkt worden sind. Und jetzt schreibt er auch wieder Taschengeldparagraf. Okay, gut, lässt sich irgendwie nicht abgewöhnen. Und dann schreibt er eine notarielle Grundstücksübertragung, was keineswegs ein rechtlich vorteilhafter Akt ist. Stimmt, ist eigentlich aber relativ offensichtlich. Somit hätte Martin eine Einwilligung seiner Eltern gebraucht, da diese nicht vorlag, ist der Vertrag ja schwebend unwirksam, genau. Also tatsächlich, ich bin überrascht. Dann geht er nochmal auf die Rolle des Berthold ein und schreibt, Bertholds Aussagen und seine Rolle als Erfahrenen im Immobiliengeschäft ändern nichts an der rechtlichen Bewertung des Vertrags. Jeder Vertragspartner hat eine eigene Verantwortung, die Rechtsnatur des Geschäfts zu verstehen und sicherzustellen, dass alle rechtlichen Anforderungen erfüllt sind. Das ist auch richtig, würde ich sagen. Weil der Berthold eigentlich nur so eine mitwirkende Figur ist, aber selber ja keine wirkliche Rolle spielt. Und da muss ich sagen, ist das Urteil besser als das erste, weil im ersten Urteil ja wird's etwas anders formuliert und jetzt finde ich, ist es etwas klarer ausgedrückt. Und dann schreibt er zum Schluss noch C-Schlussfolgerung. Das halte ich für nicht praxisrelevant. Da schreibt er, aufgrund der formnichtigen Beschaffenheit des Grundstückskaufvertrags und der schwebenden Unwirksamkeit infolge der Minderjährigkeit des Klägers entfaltet der Vertrag keinerlei Rechtswirkung. Daher kann der Kläger daraus keine Ansprüche herleiten. Würde ich sagen, den Satz braucht es nicht unbedingt. Das müsste man eigentlich schon im Obersatz, im Urteilsstil feststellen. Dann kommt die Kostenentscheidung. Das tatsächlich ist neu. Das war im ersten Urteil nicht drin. Das ist schön, weil da heißt dann, die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Da der Kläger mit seinem Anliegen vollumfänglich unterlegen ist, trägt er die Kosten des Verfahrens. Also auch hier sind die Formalia korrekter. Und wir haben eine Rechtsbehelfsbelehrung mit dabei. Die gab es im ersten Urteil auch nicht. Da heißt es, gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für den Kläger zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 Euro übersteigt oder die Berufung durch das Gericht zugelassen wurde. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung dieses Urteils schriftlich bei dem Landgericht eingelegt werden. Die Berufungsbegründung muss innerhalb von 2 Monaten nach Zustimmung dieses Urteils eingereicht werden. Ort, Datum, Richterunterschrift, Landgericht, Ort. Wow. Also ich bin überrascht und ehrlicherweise auch gerade ein bisschen sprachlos, wie gut das Ganze geworden ist, obwohl ein paar Kinderkrankheiten noch mit dabei sind. Also er hat sich verbessert und ich würde sagen, die Klausur würde ich sogar als überm Strich werten, wenn es jetzt eine Klausur wäre.
Ja, ich bin erstaunt. Also wenn es wirklich bestehen würde, ist das ja schon mal, würde ja schon mal bedeuten, theoretisch könnte man das als Urteil machen, ja, oder abgeben. Natürlich kriegt man das als völlig fachfremde Person nicht hin. Also allein den Prompt so zu formulieren, würde ich jetzt nicht hinbekommen. Natürlich, wenn ich den einmal habe, kann ich den für jeden Fall quasi benutzen, dann wird es natürlich funktionieren. Aber das heißt, ich glaube, zumindest jetzt, vielleicht wenn man noch mehr an dem Prompt rumarbeitet, vielleicht schon, aber zumindest jetzt ist es vielleicht noch nicht so weit, dass man das nutzen könnte, um jetzt wirklich durch ein Jurastudium zu kommen. Das wird wahrscheinlich eher schwierig. Aber immerhin, also ich könnte als völlig fachfremde Person da Dinge mir ausarbeiten lassen, zumindest mal aus Interesse, die durchaus nah dran kommen an realistische Urteile. Und das finde ich schon durchaus spannend. Was mir aber vorher noch aufgefallen ist, grundsätzlich war ja das Urteil für diesen Fall schon sehr viel besser als das Urteil für den Fall, den ich selber generiert habe. Da vermute ich mal, dass es für den Fall einfach schon Lösungen im Internet gibt. Das ist ein Fall aus 2016. Das heißt, es wird irgendwo Lösungen im Internet geben. Möglicherweise hat ChatGPT genau die schon gefunden. Deswegen ist vielleicht das Urteil grundsätzlich besser. Der andere Fall, der erste, den wir besprochen hatten, der ist von mir selbst erstellt. Das heißt, da kann es im Internet nichts dazu geben. Erstaunlicherweise hat er trotzdem die richtigen Schlüsse gezogen, was für mich immer noch ein bisschen Magic ist, weil irgendwie woher auch immer er das kann. Heißt aber, dass wenn man das sehr viel weiter denkt und vielleicht eine KI entwickelt, die spezialisiert ist auf Jura und halt auf Fälle. Das heißt, die jetzt vielleicht die komplette, ich meine, ihr habt wahrscheinlich so bestimmte Datenbanken, wo die ganzen Fälle drinstehen und die ganzen Urteile dazu und die ganzen Arbeiten, die es da eben zu diesen Urteilen gibt. Wenn man die alle benutzt als Trainingsdaten, dann kann man natürlich dann möglicherweise echt sehr, sehr starke große Language Models oder halt solche KIs erstellen, die vielleicht in Zukunft wirklich Fälle entscheiden können. Was natürlich dann so ein paar ethische Fragen aufwirft, aber siehst du deine Arbeit gefährdet, Simon?
Ich würde sagen, ich sehe die Arbeit im Moment noch nicht gefährdet. Gleichwohl ist das Potenzial gigantisch. Also was ich mir tatsächlich in der Arbeit wünschen würde, wäre, dass es uns erlaubt wäre, solche Tools zu nutzen, einfach mal um Tatbestände und Sachverhalte aus mehreren Dokumenten raus schnell zusammenzufassen. Ich meine, es ist jetzt heute noch so, dass du wirklich die Akte halt durchgehst und dann suchst, okay, was sind die relevanten Informationen, dann tippst du es runter, das kostet einfach Zeit. Eigentlich könnte das auch eine KI machen. Bei den Schlussfolgerungen daraus würde ich sagen, ich sehe die Arbeit dann gefährdet, wenn die KI so gut wird, dass sie in der Lage ist, auch rechtliche Änderungen und Meinungsstreits zu beherrschen, die bei der Auslegung von rechtlichen Problemen entstehen. Also wenn die KI irgendwann mal versteht, dass bestimmte Punkte halt entscheidungserheblich sind in einem Streit und dann in der Lage ist, dazu verschiedene Meinungen zu generieren und auch in der Lage ist, die juristischen Auslegungsmethoden zu nutzen, also Wortlautsystem, Wille des Gesetzgebers, Sinn und Zweck der Norm, EU-rechtliche, also unionskonforme Auslegung und so weiter und so fort, dann wird es gefährlich, würde ich sagen. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht so weit, weil du musst die Datenbanken da sehr, sehr aktuell halten, weil sich das Recht halt ständig ändert. Du müsstest halt gucken, dass alle Vorschriften immer aktuell in der KI verfügbar sind, dass die KI alle Entscheidungsdatenbanken hat und dass sie aber auch in der Lage ist, diese Datenbanken so zu verstehen, dass sie weiß, dass manche Urteile einfach auf alter Rechtslage basieren und jetzt nicht mehr auf die neue Rechtslage übertragbar sind. Also das sind jetzt so mal ad hoc die Probleme, die ich sehen würde, wo ich aber sagen könnte, das ist nicht ausgeschlossen, dass sie irgendwann mal in der Lage ist, das zu tun. Und dann würde ich sagen, ja, dann wird es gefährlich, aber allein es wäre schon ein Verstoß gegen die deutsche Verfassung, wenn eine KI so ein Urteil schreiben würde. Das heißt, das Maximum, was ich persönlich mir vorstellen könnte, wäre, ein Richter tippt es ein, guckt, was dabei rauskommt, ja, wenn wir wirklich mal diesen Zustand haben, und dann muss es aber selber nochmal auf Plausibilität lesen. Ich glaube, das ist das Maximum, aber ich glaube, dass wir auch noch viele, viele Jahre davon entfernt sind und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt erlaubt ist, auch aus Datenschutzgründen.
Man könnte ja sagen, dass unsere Regierung im Moment sehr stark daran arbeitet, dass wir da nicht hinkommen, weil die Digitalisierung so schleppend voranschreitet und jetzt auch noch das Budget so stark gekürzt wurde, dass wir da einfach im Moment überhaupt nie hinkommen werden, weil die Datenlage gar nicht da ist. Das heißt, möglicherweise haben wir gerade Regierungen, die sehr stark daran arbeiten, dass ihr euren Job auf jeden Fall behaltet. Aber durchaus kann ich mir vorstellen, dass es in Zukunft, vielleicht nicht in Deutschland, aber vielleicht andere Länder, die da ein bisschen weiter sind, was die Digitalisierung angeht, in nicht allzu ferner Zukunft so sein wird, dass es irgendwelche kleineren Fälle gibt, also irgendwelche Bagatellen, wo eine KI durchaus entscheiden kann. Und ich denke schon, dass es Sinn macht, dass dann irgendwie ein Richter noch am Ende die Hoheit drüber hat, dass zu nutzen oder eben nicht zu nutzen, aber wahrscheinlich werden wir da irgendwie hinkommen. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, auch wenn ich es ein bisschen dystopisch finde, um ehrlich zu sein. Also es könnte auch aus irgendeinem sehr dystopischen Film kommen. Ich finde es ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht ist das die Zukunft. Vielleicht, ja, wird es unser Rechtssystem nachhaltig verändern. Fand es auf jeden Fall spannend, sich das irgendwie jetzt mal anzuschauen. Ich finde es auch zumindest mal spannend, dass du am Anfang nicht ganz erkannt hast, dass es von der KI kommt, sondern natürlich noch dachtest, es kommt einfach von einem schlechten Juristen wie mir. Und da werden wir auf jeden Fall irgendwie mal noch weiter einsteigen müssen. Ich glaube, ChatGPT wird uns ein bisschen noch beschäftigen. Vielleicht auch mal auf Informatikebene mal zu überprüfen, wie funktioniert's. Aber das werden wir dann in einer der nächsten Folgen sehen, sonst wird das Ganze ja viel zu lange. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.